Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Studieren geht über Probieren. Und als Gast ist heute bei mir Frau Maike Rosen. Hallo, Frau Rosen.
Hallo.
Ja, bevor wir loslegen, machen wir eine kurze Vorstellungsrunde über den bisherigen Werdegang von Frau Rosen. Sie hat am Berufskolleg für Wirtschaft und Verwaltung ihr Abitur abgelegt. Anschließend klassischer Lebenslauf. Dann Ausbildung zur Industriekauffrau gemacht, hat danach dann ihr Bachelorstudium an der FOM, einer privaten Fachhochschule, absolviert und anschließend hat sie dann das Masterstudium an der Fernuniversität in Hagen erfolgreich absolviert und da haben wir uns auch kennengelernt, sie war beim Skiseminar dabei gewesen und hat Abschlussarbeit geschrieben bei mir und darüber werden wir auch noch sprechen. Ja, starten möchten wir aber am Anfang Ihres Lebenslaufes, Berufskolleg, Abitur gemacht mit dem Schwerpunkt Wirtschaft. Das ist ja so ein Unikum, das gibt es auch nicht in allen Bundesländern und momentan wird ja in der Politik oder in der Gesellschaft auch stark darüber diskutiert, ob beispielsweise das Fach Wirtschaft, Schrägstrich Finanzen, am Gymnasium und damit auch am allgemeinen Abitur unterrichtet werden soll. Nun haben Sie es ja gemacht, wenn auch gleich am Berufskolleg, aber wie schätzen Sie denn das ein? Ist das eine sinnvolle Sache, das zu machen?
Also für mich persönlich, also ich habe es gemacht, weil ich für mich ganz klar schon war, dass ich im kaufmännischen Bereich meinen Werdegang sehe. Und ich denke, wenn man halt schon das frühzeitig weiß, dann macht das ja schon Sinn, sich da auch zu spezialisieren. Also denke auch, dass es da Sinn macht, wenn man dass es dieses Angebot einfach gibt.
Ja, wenn man es so am allgemeinen Gymnasium machen würde, dann wäre es ja so eine Art Pflichtfach, ne? Würden Sie das begrüßen oder würden Sie irgendwie sagen, nee, das muss dann so ein Wahlbereich sein, so wie Kunst oder Musik oder sowas?
Wenn es jetzt am Gymnasium Pflicht wäre, dann, ich glaube, es macht schon Sinn, dass man das so an Berufskolleg lässt, weil es einfach die darauf auch spezialisiert sind. Also die bilden ja auch, in den meisten sind es ja auch so, dass sie auch die Ausbildungsunternehmen da haben. Die sind ja da spezialisiert drauf und ich glaube, es macht auch Sinn, dass man das vielleicht auch so in der Konstellation lässt. Also, weil
Ja.
sonst, wir haben ja eh schon einen Lehrermangel, dann
Ja,
wird es,
gut.
glaube ich, noch schwieriger.
Ich hoffe ja auch immer, dass es Lehrer vielleicht noch gibt, die man für sowas begeistern könnte, dass man eher Wirtschaft macht als was anderes. Naja, nun hatten Sie gesagt, oder das haben Sie so nebenbei erwähnt, na, ich wusste ja schon relativ frühzeitig, was ich mache mit Wirtschaft. Wenn ich mich da so an meine Abiturszeit, aber die ist ja auch ein bisschen her, zurückerinnere, also ich wusste danach nicht, was ich machen soll. Also von daher, ich bin da nicht so schlauer geworden nach dem Gymnasium.
Ja, ich glaube, das geht schon auch vielen so, aber ich muss sagen, bei mir, ich habe meine Schülerpraktikas im kaufmännischen Bereich gemacht und mein Vater ist Kaufmann durch und durch. Für mich war das irgendwie von Anfang an klar, dass es in den Bereich geht.
Okay. Ja, also zu meinen Zeiten hat man überhaupt nicht das gemacht, was die Eltern machen. Das ist in ihrer Generation anders. Ich weiß nicht, also irgendwie hat man das früher irgendwie, nee, man macht ja alles, was die Eltern gemacht haben. Aber gut, ich meine, wenn man das heute annimmt und darüber diskutiert und ich tue das ja auch mit meinen Kindern, dann kann das ja auch von Vorteil sein, nochmal. Okay. Ja, dann haben Sie wahrscheinlich auch dadurch bedingt dann eine Ausbildung gemacht zur Industriekauffrau in der Branche. Was für eine Branche gewesen? Da können Sie vielleicht gleich was zu sagen. Wird Ihnen das denn gefallen?
Das ist im Chemiebereich. Ist ein großes Unternehmen gewesen, also mit in einem Standort waren es 900 Mitarbeiter. Dadurch hatte ich auch die Möglichkeit, in sehr viele unterschiedliche Bereiche auch einzusehen, was ich auch wirklich gut fand. Also ich glaube, ich hätte es jetzt nicht so gut gefunden, in einem kleinen Unternehmen die Ausbildung zu machen, weil es einfach nicht so spezialisiert auf deren Fachbereiche ist. Also ich war eigentlich finde ich, in den Bereichen, wo ich auch wirklich Interesse hatte. Und das fand ich auch in dem Unternehmen auch wirklich gut. Also die Ausbildung war wirklich gut gemacht.
Also die Kombination, dass Sie das im Industrieunternehmen gemacht haben, hat man dann ja im Grunde auch noch ein bisschen vielleicht Bezug zu den Produkten. Ist das was, wo Sie sagen würde, das ist gut gewesen?
Das auf jeden Fall. Also ist ja oft in Lehrbüchern, dass man halt eigentlich so die Massenfertigung ja oft darstellt. Und das war bei uns halt auch so gegeben und war für mich dann auch, finde ich, viel einfacher nachzuvollziehen, die Punkte.
Gut, jetzt halten wir mal fest, was im Lehrbuch steht, gibt es auch in der Praxis.
Selten. Ja, nicht so oft.
Also ich bin noch so groß geworden im Studium, obwohl ich auch eine Ausbildung gemacht habe, aber es war im Dienstleistungsbereich. Im Studium hat man immer gesagt, ja, wenn du BWL studierst, ne, so allgemeine Richtung, dann kann man in jeder Branche, in jedem Unternehmen, also egal welche Größenordnung beispielsweise oder auch egal, ob es Industrie oder Dienstleistung ist, tätig werden, man hat das gesamte Rüstzeug. Würden Sie das so bejahen?
Ich glaube, es kommt heutzutage schon viel mehr darauf an, dass man sich auch selbst im Studium spezialisiert. Also allgemein nur BWL zu studieren und nicht so eine wirkliche Fachrichtung zu haben, wird, glaube ich, immer weniger gesehen oder angesehen. Also ich denke, dass es für die Unternehmen schon wichtig ist, dass sie da jemanden haben, der wirklich auch für die Sache brennt und dann auch sich schon in dem Bereich dann spezialisiert.
Also machen Sie auch dann neben dem Studium in der Praxis oder im Studium schon eine stärkere Spezialisierung wählen?
Ich würde beides, denke ich, so sehen. Also, dass man halt auch, wenn man Praktikum macht oder berufsbegleitend arbeitet, dann halt noch, dass man das dann auch in dem Fachbereich dann auch entsprechend macht. Genau.
Und wenn ich jetzt mal so das Bachelor- und Masterstudium, kommen wir gleich nochmal zu, aber so ein bisschen so sehe. Wenn man beides macht, dann hat man ja im Grunde genommen die Pflichtmodule in erster Linie im Bachelor und nachher im Master kann man dann deutlich mehr sich dann spezialisieren. Die Leute, die jetzt nur den Bachelor machen, Anführungszeichen, das ist ja ein berufsqualifizierter Abschluss, haben die dann einen Nachteil, weil die im Grunde genommen diese Spezialisierung, glaube ich, nur ganz wenig dann haben?
Also ich glaube, wenn man nicht den Bachelor, also nicht den Master macht, ich glaube, das wird auch schon wieder weniger gesehen. Aber ich kann es jetzt auch nicht mit Zahlen belegen. Also natürlich wird man da wahrscheinlich eine Lösung finden. Nur ich denke, dass große Konzerne natürlich sich da auch gegebenenfalls besser aussuchen können, welche Mitarbeiter sich die aussuchen wollen und da auch genau auf bestimmte Kriterien achten.
Also für große Unternehmen, das habe ich jetzt pauschal gesagt, sollte man schon Master mitbringen und für kleine vielleicht eher nicht.
Das ist ja auch wieder ein bisschen schwierig. Pauschal kann man es, glaube ich, so nicht unterschreiben, aber ich könnte mir schon vorstellen, dass der akademische Grad natürlich für große Unternehmen natürlich auch mehr Wert hat.
Wahrscheinlich haben wir die auch eine höhere Hierarchiestufe.
Genau,
Nee.
ja.
Dann haben im Grunde genommen, wo man ein bisschen differenzieren kann. Ne? Okay. Ja, gehen wir dann mal zum Studium über. Den Bachelor haben Sie, wie gesagt, an der privaten Fachhochschule gemacht, der FOM. Die ist ja auch ziemlich groß mittlerweile geworden. Ich glaube, auch mit zu den 10 größten Hochschulen in Deutschland. Und so rückblickend aus Ihrer persönlichen Erfahrung, was hat Ihnen da gut getan? Was können Sie Leuten empfehlen? Und was vielleicht weniger gut auf der anderen Seite aus Ihrer Sicht?
Gut, würde ich sagen, das ist halt schon, ja, dass die Dozenten, also vor allem in den Pflichtmodulen, fand ich, zumindest war es so in dem Standort Aachen, dass die halt wirklich viel praktisches Wissen hatten. Also die konnten halt viele Sachen auch beispielhaft anführen, was ich wirklich gut fand. Also ich fand, hatte einen Dozenten, den fand ich wirklich richtig gut und den hatte ich zum Glück auch in einigen, also mehreren Modulen gehabt. Negative finde ich halt an der, ja, wahrscheinlich ist das schon für viele private Anbieter so, dass die, es war halt viel schulischer als jetzt an der Fernuni Hagen. Also es wird halt viel mehr vorgekaut, was man lernen sollte. Ich finde, das hatte wenig wirklich mit einem Studium zu tun, sondern war eher wie Schule. Und das hat man leider auch so ein Stück weit am Publikum, sage ich mal, dort auch gesehen. Also, wobei an der Fernuni Hagen hatte ich ja jetzt nicht so viel Kontakt mit den Kommilitonen.
Warum haben Sie eine private, sagen wir, fragen wir mal andersrum, nachdem Sie dann die Ausbildung gemacht hatten, stand ja vielleicht erstmal die Entscheidung an Uni versus FH und auf einer zweiten Ebene vielleicht staatlich versus privat. Und was waren da Ihre Entscheidungskriterien für eine private Fachhochschule?
Ehrlich gesagt, war das halt die Kombination von meinem Arbeitgeber. Der hat das halt primär über diesen Anbieter oder die Firmen halt dann angeboten und hatte da auch Kooperationsverträge. Deswegen war das eigentlich eine Möglichkeit, die da vom Arbeitgeber eigentlich angeboten ist. Und in meinem, also es haben auch relativ viele da auch in Anspruch genommen, das zu
Das
machen.
heißt, Ihr Arbeitgeber hat gesagt, da und auch nichts anderes, oder hätten Sie sagen können, ich habe
Nee,
was anderes?
das nicht. Also nicht, dass sie das zwingend war, dass wir das da machen sollten, sondern es war eine Alternative. Dadurch, dass es halt natürlich einige dann auch gemacht haben, die dann, also wenn man in einer Abteilung waren, wo auch dann schon ja, Festangestellte gearbeitet haben, die das dann auch gemacht haben, das war, hat man natürlich drüber gesprochen. Und so hatte man natürlich eine. Ja, eine greifbare Alternative als, ja, sich, also ich habe mir natürlich auch im Internet schlau gemacht, aber man weiß es natürlich nie, bevor man es dann wirklich auch gemacht hat, wie es dann tatsächlich ist.
Ja. Das heißt, wenn man so ein bisschen so gucken möchte, wo man studieren möchte, es gibt ja auch so Studienführer und Staufenbiel war damals mal so in meiner Zeit, da gab es ja auch noch kein Internet, beziehungsweise nur rudimentär. Da gab es mal so eine dicke Bibel irgendwie, so, wo alle aufgeführt waren. Aber heutzutage guckt man dann einfach im Internet und googelt ein bisschen rum, oder wie läuft das so als Studi? Macht man das so?
Ja, schon ein Stück weit, dass man sich da halt schlau macht oder recherchiert. Natürlich auch die Frage, wie gut ist dieser Abschluss angesehen? Natürlich muss man da ein Stück weit ein bisschen abwägen, was für einen selber spricht. Also für mich hat jetzt so ein Präsenzstudium, ich wollte es nie in Präsenz machen oder nie in Vollzeit machen, sage ich mal. Weil ich fand immer, dass das hatte ich natürlich auch mit der Ausbildung schon gesehen, dass ich diesen ja, Theorie und Praxis immer, dass es zusammen ist, immer gut gesehen. Also das fand ich immer ganz gut. Deswegen hätte ich jetzt mich nicht für ein Vollzeitstudium entschieden.
Das heißt, das Studium, dieses Bachelorstudium, was Sie an der FOM gemacht haben, war das ein Fernstudium oder so ein berufsbegleitendes Studium oder was war
Jetzt war dreimal unter der Woche, dass man halt abends dorthin gefahren ist, also nach der Arbeit dann. Natürlich, das war halt auch anstrengend. Also dass ich habe da eine Zeit lang auch nicht in der Stadt gewohnt und hatte natürlich da auch ein bisschen Pendelzeiten. Aber wenn man dann um Viertel nach neun nach Hause kommt und gefühlt seit 7 Uhr unterwegs ist, ist das schon ein langer Tag.
Ja, und dann noch sind Sie dann mit dem Auto dahin gefahren oder mit öffentlichen Verkehrsmitteln? Das ist ja auch ein Risiko, oder? Auto,
Ich
okay.
glaube, sonst wäre es sehr lang geworden.
Parkplätze gab es da? Guckt man da parken
Ja.
kann? Ja.
Nein, das ist ein bisschen außerhalb, deswegen war die Parkmöglichkeit eigentlich ganz gut.
Okay. Gut, dann haben Sie dann Ihr Masterstudium aufgenommen bei uns an der Fernuniversität in Hagen. Wie war da so, oder fangen wir erstmal andersrum, warum haben Sie es in Hagen gemacht? Also wollten Sie denn nochmal an der Universität studieren oder wollten Sie ein Fernstudium machen? Was waren Ihre Beweggründe?
Ja, eigentlich die Konsequenz aus dem Bachelorstudium. Also mir war klar, dass ich eigentlich auf jeden Fall den Master noch machen möchte. Aber ich weiß auch noch ganz genau, dass ich im Kolloquium gesagt habe, dass ich das an der Fernuni Hagen machen möchte und nicht nochmal an der FOM. Weil ich fand, das war einfach vom Anspruch kein Studium würdig, sag ich mal.
Gut, und dann sind Sie in Hagen angefangen und das war dann ein Studium würdig? Oder haben Sie da erstmal einen Schock gekriegt?
Nee, kein Schock. Also natürlich muss man sich da gut einplanen, weil man halt gar keine festen Termine mehr hat. Das war, fand ich bei der FOM auch so, dass ich bin zwar immer hingefahren, aber eigentlich, es gab keine Präsenzpflicht. Aber für mich war immer so, wenn ich habe dann ein schlechtes Gewissen gehabt, wenn ich nicht hingefahren bin. Deswegen war das eher so ein Zeitfresser, der mich vielleicht auch an der einen Stelle gar nicht so weitergebracht hat. Das fand ich halt jetzt bei der Fernuni schon gesehen. Ich habe mich hingesetzt und auch wirklich was getan und nicht dann meine Zeit da irgendwie verschwendet. Also ich konnte meine Zeit einfach viel besser einplanen.
Ja, das ist schon sehr flexibel bei uns, glaube ich. Da gibt es
Genau.
Vergleichbares. Ne? Das ist ja auch das, was einige so ein bisschen so stört, dass man so ein bisschen so anonym, so individuell vor sich hin lernt. Ja, gut, einige finden das gut, ne? Aber einige, andere auch nicht. Haben Sie so Arbeitsgruppen gehabt? Und wenn ja, wie haben Sie die gefunden?
Eher weniger, es waren eher mal so WhatsApp-Gruppen,
Ja.
aber das ist dann auch so, wenn man dann eine Woche vorher so Nachrichten bekommt, wo man so denkt, okay, kann ich beantworten und die Leute da gefühlt eine Panik bekommen. Ich glaube, dann, das hat dann schon fürs Gefühl gereicht.
Das war so eine Social-Arbeitsgruppe sozusagen.
Ja, genau. Ja.
Okay.
Also ich brauchte das jetzt nicht unbedingt, dass ich mich da jetzt für Klausuren. Ich habe es auch im Bachelor jetzt auch nicht so gemacht. Also ich fand es immer gut, wenn ich für mich selber lernen kann und nicht mit einer Gruppe da großartig mich austauschen
Hat man nicht
müsste.
manchmal Angst, dass man irgendwie so in die falsche Richtung lernt oder so, wenn man sich da nicht so austauscht oder so?
Einfach alles lernen.
Ja, okay, das nehmen wir mal mit als ganz wichtigen Punkt. Einfach das lernen, das war auch kein Problem in der Klausur.
Ich habe schon halt also versucht, da nicht jetzt auf Lücke oder, also ich habe versucht, wirklich in mein Semester dann auch wirklich durchzuplanen und die Zeiten dann so straff zu setzen, dass ich da wirklich auch mich hinsetze. Und deswegen hatte ich da jetzt auch nie ein Gefühl, dass ich da jetzt zu wenig gelernt hätte. Also natürlich, wenn ich mich nochmal zurückerinnere, denke ich schon, dass es manchmal ein bisschen vielleicht, dass man sich verrückt macht, aber an sich hat es eigentlich ganz gut gepasst.
Und so Punkte, wo Sie vielleicht sagen, da könnte die Fernuniversität sich noch verbessern, fällt Ihnen da noch was ein? Ja, wenn nicht, ist doch gut. Wie fanden Sie Online-Kurse?
Ich fand es, also ich habe jetzt alle Klausuren online geschrieben, außer eine, die hat sich sogar noch in Bonn geschrieben. Ich fand es, also für die, wo ich dann vor Ort war, war das für mich natürlich auch wieder Aufwand, dahin zu fahren, weil Bonn jetzt auch nicht so, natürlich, weiß nicht, ein paar Kilometer auf jeden Fall sind, wo ich dann auch nicht vor Ort morgens losfahren bin. Ich habe dann auch da übernachtet, aber ich hätte das jetzt nicht jedes Mal gern gehabt, dass ich die vor Ort geschrieben habe. Natürlich kann ich die Argumente verstehen, dass da Möglichkeit besteht, dass die Leute da schummeln und spicken. Aber ich fand das an sich, fand ich es gar nicht so verkehrt, weil so wie die Klausuren teilweise gestellt worden war, das war jetzt auch kein Riesenunterschied. Also das Format wurde natürlich ein bisschen umgestellt, aber ich fand das eher praktikabel und vor allem für eine Fernuni auch, ja, fände ich schon gar nicht so verkehrt.
Ja, angemessen eigentlich auch, ne?
Ja.
Gut, ich meine, das mit den Täuschungsversuchen ist schon ein Punkt, den haben Sie ja angesprochen, also auch aus unserer Sicht, ne?
Ja,
Da jetzt unsere Datenschützer und auch die Rechtsprechung übrigens etwas in unsere Richtung gegangen ist, können wir das durchaus einschränken. Ich meine, hundertprozentig ausschließen kann man es nicht. Aber gut, wenn man im Hörsaal in Präsenz schreibt, ah, na gut, ich meine, da kann man es auch, ne? Also von da die 100% hat man ja nie, ne? Also ich denke mal, dass wir den Weg weitergehen. Wir haben momentan zwei Promotionsprojekte laufen. Zumindest einen, glaube ich, Mitarbeiter in Christopher Patani haben Sie, glaube ich, auch noch kennengelernt, meine ich, ne? Im Schießen.
Genau.
Der war damals ganz frisch dabei. Der umgeht jetzt auch in dem Bereich so automatisierte Prüfungen. Das ist vielleicht also ein bisschen so unsere Vision, dass wir da hinkommen, dass wir vielleicht das viel flexibler machen für die Studierenden. Dass sie nicht, ich will nicht sagen, 24/7 die Prüfung machen können, aber dass es doch deutlich flexibilisiert wird. Ne? Weil in Hagen hat man ja immer das Problem, dass man einen Prüfungstermin hat pro Modul im Semester. Das heißt, Pflichtmodule zum Teil würden wir jetzt einen zweiten einführen, aber wenn man da nicht kann, aus irgendwelchen Gründen, aber ein Pech gehabt, muss ein Semester warten. Ne? Finde ich schon nachteilhaft. Und das wollen wir mal gucken, dass wir das hinkriegen, dass wir noch mal irgendwann App-basiert prüfen können, aber das wird sicherlich noch ein bisschen dauern. Ja.
Ich meine natürlich für so eine Mathe-Klausur, ich hatte auch Mathe online geschrieben, das fand ich halt natürlich ein bisschen schwierig, die Lösung am Rechner zu schreiben. Ja, aber für viele Formate fand ich, war es schon sehr hilfreich. Also, ja.
Und unsere Klausuren, was sagen Sie dazu?
Die habe ich ehrlich gesagt ganz am Anfang geschrieben.
Okay. Also.
Hat sich aber auch eigentlich, also fand ich ganz gut, also ja, ist auch bei mir ganz gut ausgefallen.
Okay, man macht das ja auch oft vom Ergebnis abhängig. Ne?
Ja.
Ja, gut. Ja, gab es noch einen Punkt, den Ihnen so einfällt zur Fernuniversität, entweder positiv oder negativ?
Ja, also ich fand es gut, dass teilweise gab es ja auch für manche Module noch so Möglichkeiten, dass man noch teilnehmen konnte, dass man also so ein Modul abends noch hatte. Ich fand es an sich gut, dass man dieses Angebot hatte, aber auch nicht in jedem. Also es war halt, glaube ich, nur für die Pflichtmodule und sonst war es auch nur, wenn es, ich glaube, ich hatte auch ein Bachelor-Modul bei, wo das halt auch geboten worden ist. Sowas wäre natürlich, glaube ich, vielleicht für den einen oder anderen nochmal hilfreich, wenn man sich einfach nochmal austauscht, weil vor allem bei Mathe hatte ich gesehen, da wurden dann Fragen gestellt und da hat man auch gemerkt, dass die Kommilitonen das vielleicht auch gar nicht verstanden haben, weil ich war natürlich, was jetzt auch bei mir da auch der ein oder andere Punkt vielleicht, aber fand ich eigentlich gar nicht so schlecht, dass man da sich austauschen konnte, weil so hat man halt natürlich, finde ich, wenig Austausch. Möglichkeiten. Oder natürlich werden WhatsApp-Gruppen gegründet und aber das ist natürlich was anderes, als wenn man das vielleicht noch mal einem Termin separat macht.
Das ist eine gute Idee. Wir sind momentan auch ein bisschen, das kennen Sie noch nicht, das ist nach Ihrer Zeit entstanden, dass wir jetzt so quasi so als Wegfall der Mentoriate bei uns so Übungen anbieten. Die haben aber Mentoriatscharakter, wo wir dann auch Klausuraufgaben und sowas dann eben halt mit den Studis machen. Das machen wir dann auch abends per online, per Zoom. Und jetzt bieten wir auch die Möglichkeit an, dass man da so Bonuspunkte mit so einem kleinen Test, den bieten wir mit unserer Lern-App dann an, mit BWL Champion, dass wenn man da gewisse Punkte dann eben halt zusammensammelt, dann gibt es so 5% Bonuspunkte für die Klausur. Und das haben wir jetzt letztes Semester das erste Mal gemacht, das heißt im Wintersemester 23, 24. Und jetzt bauen wir das langsam aus. Ne? Also, wie glaube ich jetzt, genau, die beiden Bachelor-Module machen wir jetzt nächstes Semester und im Wintersemester wollen wir es dann auch noch fürs Master-Modul anbieten. Aber dann habe ich jetzt auch schon mal so geschaut, da kommen nachher abends dann schon ein paar Termine zusammen. Und dann wollen wir mal gucken, ob das alles so klappt. Wir teilen uns auch ein bisschen auf dann natürlich mit den Mitarbeitern. Ich bin nachher auch nicht mehr an allen dann dabei. Und andere Lehrstühle fangen auch an, sowas jetzt langsam zu machen. Und wo ich mir gedacht habe, okay, wenn das jetzt nachher jeder macht, dann hat er doch schon jeden Abend einen Termin und abgestimmt wird sich da ja auch nicht zwischendurch.
Ja, das ist auch das, ja.
Und
Was ich vielleicht noch positiv sagen kann, fand ich das mit den Einsenderarbeiten. Ich finde, das ist ehrlich gesagt ziemlich gut gewesen. Also ich meine, dass man die erste vielleicht so macht, dass man wirklich sagt, ich mache das als wirkliche Klausurkontrolle, ob ich das kann vom Level. Und die, ja, also dass man halt zumindest eine hat, wo man bestehen muss, das finde ich eigentlich gar nicht so verkehrt. Weil es so ein kleiner Fortschrittskontrolle auch ist für einen selbst.
Ja, die einzelnen Arbeiten diskutieren wir auch immer, ob wir die noch machen oder nicht. Also sowohl am Lehrstuhl als auch in der Fakultät. Aber ich habe mich bisher auch noch nicht durchringen können, weil ich sehe das auch ein bisschen so. Ne? Auch wenn man vielleicht sagen kann, ja gut, ich kann mir das zumindest bei den einzelnen Arbeiten irgendwo wahrscheinlich irgendwo aus dem Internet die Lösung ziehen oder so. Aber ja, aber selbst wenn man es jetzt nicht macht oder man es diszipliniert einen, aber man muss ein bisschen was machen und gibt einem das Gefühl, wie das denn eigentlich bei der Klausur ist. Ne? Ja, dadurch, dass wir unsere Klausuren nach wie vor online machen, indem
Ich wusste, ich dachte, es müssen wieder alle auf Präsenz
nee,
umstellen.
also das ist ja bei uns so wie an jeder anderen Uni auch bei den einzelnen Professoren. Der eine will das, der andere will das und hat man Freiheit von Forschung und Lehre. Und so ist es dann auch. Und es gibt einige, die wieder in Präsenz schreiben, so wie früher vor Corona. Dann gibt es andere, die schreiben jetzt in den Studienzentren. Und da kann man es dann auch online oder eben halt auch auf Papier machen. Und ich bin jetzt dem treu geblieben und habe gesagt, nee, das fand ich, hat sich bewährt bei uns. Jetzt, wo wir auch die Täuschungsversuche ein bisschen eingrenzen konnten. Und deswegen lassen wir es bei denen online. So wie Sie geschrieben haben, wird bei mir immer noch geschrieben. Das machen wir so.
Aber wie können Sie es denn eingrenzen, die Täuschungsversuche?
Ja, wir dürfen jetzt auf die Bildschirme der, und auf den Rechner der Studierenden zugreifen. Das war, glaube ich, zu Ihrer Zeit noch
Doch,
nicht.
das hatten wir auch schon, ja.
Okay.
Ja.
Wir kennen Sie das schon. Das war nur am Anfang, ich glaube, die Info. Aber Sie sind ja 20 angefangen, Wintersemester. Na genau, das war vorher. Da waren wir noch so ein bisschen, da durften wir das alles nicht machen. Und jetzt so von den Klausuraufsichten, zweiter Bildschirm, zweite Kamera und solche Geschichten kommen jetzt auch dazu, dass ich jetzt so feststelle, von der Aufsicht her, das läuft jetzt eigentlich so ab, wie auch wenn man in Präsenz schreiben würde und die Leute rennen auch nicht alle 3 Minuten raus auf Toilette oder so, sondern das hält sich eigentlich so ganz normal im Rahmen, ne? Sicherlich kann man immer noch irgendwo vielleicht ein bisschen besser spicken, als das im Hörsaal der Fall ist, aber ich glaube so, dass ich das, weil ich das auch so einschätze, auch mit meinen Mitarbeitern, dass das jetzt ein Format ist, wo ich jetzt sage, das würde ich jetzt nicht mehr zurückgehen in die alte Welt, weil das finde
Ja.
ich eigentlich, Stichwort Digitalisierung,
Ja.
Fernarbeit, eigentlich nicht mehr passend, ne?
Ich finde, es passt halt aber einfach nicht zu einer Firmenjahrgang. Also wenn man online, sage ich mal, eigentlich alles lernt und alles zur Verfügung gestellt bekommt und dann nochmal Präsenz schreiben muss, weiß ich nicht.
Ich hätte auch als Studi irgendwie, also Sie haben es ja schon gesagt, dass man dann eine Nacht vorher schon anreist, ne? Also man muss sowieso reisen. Dann hat man das Hotel und dann muss man morgens ja auch trotzdem früh los zum Klausurstandort, weil man kann sich ja auch die Bahn ja nicht verlassen und da steht man auf Stau. Also das sind ja so viele Unsicherheitskomponenten. Und früher haben die Studis immer gesagt, naja gut, aber online habe ich das auch, läuft das alles und so. Und jetzt können wir jetzt wirklich sagen, nach ein paar Semestern, da ist keiner mehr dabei, wo irgendwas abstürzt oder sowas. Ich finde, das hat sich wirklich bewährt und unter Nachhaltigkeitsgesichtspunkten auch. Das kann man niemandem mehr vermitteln. Auch den Mitarbeitern nicht, wenn die nochmal irgendwo hinfahren müssen, dann nach München oder so. Man ist schön, aber trotzdem, auch da muss man ja schon Blut und Wasser schwitzen, dass man dann als Mitarbeiter und als Klausuraufsicht rechts bei der Klausur ist irgendwie, ne? Also.
Und auch für die Bewertung geht ja bei Ihnen dann noch deutlich schneller. Also wenn das ja auch online ist.
Das ist eigentlich der größte Punkt. Also wir haben auch, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen komisch, aber wir haben gut 2 Jahre gebraucht, um unsere alten Klausurformate jetzt in ein automatisiertes zu bringen. Das ist übrigens gar nicht so einfach. Ich wollte das immer machen, aber ich glaube, ohne Corona hätte ich es nicht gemacht, weil dann auf einmal hatte man ein bisschen Zeit dafür, dass man das machen kann. Und jetzt bin ich ganz froh, dass wir haben, und die Mitarbeiter sind auch alle ganz froh. Die Klausurerstellung dauert zwar doch deutlich länger, ne, als man das vorher hatte. Und können wir aber reinschreiben, wenn mal die Vor- und Nachteile eines vollständigen Finanzplanes und mal gucken, was da kommt. Jetzt muss man das im Grunde genommen schon viel besser und mehr vorstrukturieren, ne? Auf der anderen Seite haben Sie völlig recht. Früher haben wir so 6 bis 8 Wochen immer gebraucht und jetzt sind wir eigentlich nach dem Knopfdruck fertig. Aber eigentlich heißt, da kommen dann Lösungsvorschläge, an die wir vielleicht nicht gedacht haben, die auch richtig sind. Dann haben wir immer noch so ein, zwei Papierklausuren von Leuten, die es wirklich nicht hinbekommen. Und deswegen sind wir jetzt so bei 2 Wochen, aber ich glaube, das ist durchaus normal. Da beschwert sich mittlerweile auch kein Student mehr drüber, dass man da 2 Wochen warten muss, ne? Das ist durchaus okay. Nee, das hat viele Vorteile, ne? Und weil für uns halt ist, glaube ich, insgesamt auch eine Ersparnis. Die Klausurerstellung dauert etwas länger, aber die Korrektur ist deutlich kürzer, sodass ich für in dem Schnitt auch aus unserer Sicht sagen würde, das ist schon Effizienzgewinn.
Ich habe immer nur, wenn ich in Präsenz geschrieben habe, bin ich nur ins Schwitzen gekommen, dass man meine Handschrift lesen kann, weil ich am Anfang, das war dann zum Glück nicht mehr der Fall da.
Ja. Ja. Wollen wir mal gucken mit der KI, da haben wir jetzt auch ein Promotions Projekt jetzt gerade gestartet, jetzt auch weniger aus Sicht der Studierenden wieder. Also wir denken jetzt so mehr so aus Sicht des Prüfers. Wenn man so nachher so anschaut, wenn man so gerade unsere ganzen Klausuraufgaben, wir haben ja 20 Jahre oder noch länger Erfahrung, weil ich das die KI nutzen kann, ob die dann die Klausuren dann erstellt. Ne? Ob das so einfach klappt, wie ich mir das jetzt gerade vorstelle, weiß ich noch nicht. Dazu müssen wir nämlich eigene sozusagen Lernräume trainieren, ne? Weil die Klausuren jetzt meines Kollegen aus, weiß nicht, wo auch immer her, Wuppertal oder München, Kiel, die da Controlling machen, ist auch schön. Da sind aber die Bachelor-Module und Master-Module anders zugeschnitten. Deswegen kann man das nicht nehmen. Deswegen muss man seine eigenen Daten dann trainieren. Ne? Sind wir es gerade dabei? Also, naja, mal gucken, was da rauskommt. Wir werden sehen. Ja, okay, dann wollen wir noch kurz über Ihre Masterarbeit sprechen. Sie haben sich ja, haben Sie empirisch gearbeitet, das finde ich immer gut. Einige Studierenden trauen sich dann dazu, das zu machen. Ich mache ein bisschen Werbung für empirische Arbeit. Wenn man da Lust zu hat, dann macht man auch mal ein bisschen was Praktisches und
Ja.
in der Regel kommt da auch eine gute oder sehr gute Arbeit raus über Ihnen. Und Sie haben sich mit den Anforderungen an das Finanz- und Risikocontrolling beschäftigt damit und haben Stellenanzeigen ausgewertet. Ja. Jetzt frage ich mal so ganz platt, weil gucken wir uns mal das Ergebnis an. Sind denn die Anforderungen jetzt im Finanzcontrolling andere als vor 10 Jahren? Also Stichwort IT, muss da jetzt jeder so ein Informatiker sein oder kann man sich noch durchmogeln so mit der klassischen Excel-Tabelle?
Es hat sich auf jeden Fall, ich habe natürlich mir auch angeschaut, was es bisher für Studien gab. Und da sieht man auf jeden Fall auch starke Veränderungen. Natürlich ist der Finanzcontroller kein IT-Fachmann, sage ich mal, aber die Kenntnis natürlich Excel und Microsoft, das war auf jeden Fall was sehr, sehr, sehr oft genannt worden ist. Natürlich ist auch jetzt die Bandbreite, welche Instrumente die da nutzen oder welche sie kennen sollten, viel, viel höher geworden. Also die Tools, die man hat zu Auswertungszwecken zum Beispiel, da gab es eine ganze Reihe, die Finanzcontroller da haben sollten. Beim Risikocontroller war es zum Beispiel auch nochmal viel mehr so, dass er viel mehr in dieses ja, in die Informatik Schiene gegangen ist. Und das hat sich, glaube ich, auf jeden Fall in der Vergangenheit verändert.
Also, wenn ich mir gerade mal so Stichwort Bank oder sowas denke, da hat man ja auch einen Haufen Daten liegen, mit denen
Genau.
man rumrechnen kann. Ob das jetzt die Vergangenheit wieder gut ist für das Schätzen der Zukunft, das ist mal eine andere Sache.
Ja.
Ne? Also, wenn man jetzt so Controlling studiert, würden Sie jetzt sagen, man muss noch so ein bisschen Informatik oder Wirtschaftsinformatik machen? Oder würden Sie vielleicht so weit gehen und sagen, naja, das muss ich eigentlich schon in den Controlling-Wahlpflichtmodulen auch mit berücksichtigen?
Theoretisch finde ich es auch sinnvoll, wenn es in den Controlling-Modulen schon inkludiert ist. Also, dass man da auch Basics hat. Was mir vielleicht zum Beispiel auch im Studium ein Stück weit gefehlt hat, war, dass man auch die Tools, also früher war es zum Beispiel immer SAP, was da genannt worden ist, dass man das eigentlich auch mit dem Studium verknüpft. Aber dass man halt eigentlich auch viel mehr in diese Schiene Programmierung nochmal reingehen sollte. Also, das ist das. Was ich auch im Bachelor zum Beispiel gemacht habe, Master war es nur, dass ein Angebot war, dass man mit eher Studium noch was machen kann, aber ich fände es viel, also auch wirklich interessant, wenn man das auch im Controlling noch mal vertiefen würde.
Muss man mal gucken. Also der Konrad Troller hier, unser Fallbeispiel, das ist ja der kommt, chinesische Unternehmen, der ist ja auch noch mit Excel unterwegs. Also bin ich auch noch mal, wenn ich das noch mal wieder neu mache, irgendwann wird es mal wieder kommen, dass der dann natürlich auch mit dem Tablet und keine Ahnung was, so ein bisschen KI und ChatGPT dann arbeitet. Ja, das müssen wir schon einbauen. Ob sich dadurch die Controlling-Instrumente ändern, weiß ich nicht so richtig und glaube ich auch nicht, aber das gehört ein bisschen dazu. Die andere Sache mit dem Programmieren, ja, und mit SAP, das ist vielleicht noch mal wieder ein zweites Problem. Mit dem Programmieren, das halte ich schon auch für sinnvoll. Aber wenn man da eine Sprache lernen möchte, egal welche, dann glaube ich, könnte ich das nicht nebenbei noch in so einem Controlling-Modul machen, ne?
Natürlich, ja. Also wahrscheinlich wäre es dann nochmal, dass man vielleicht sogar noch ein weiteres Modul anbieten müsste, was dann wahrscheinlich in Kombination einfach mit Controlling passen sollte.
Das könnte ich mir auch vorstellen, dass man das vielleicht irgendwie so, weiß nicht, so Programmiersprache, es muss ja noch nicht mal bei uns an der Uni sein. Vorstellen, dass man irgendwie eine Kooperation macht mit jemandem oder ich sag mal, der Studi kann sich selber aussuchen, wo er eine gewisse Programmiersprache macht und dann macht er da den Kurs und legt das vor und kriegt das eben halt angerechnet. Ne? Ich würde nachdenken. Ne?
Ja.
Beim SAP ist schwierig, ich glaube, die wollen auch nicht Kohle dafür haben, wenn die das machen, wenn in der Hochschule. Das müssen wir.
Sehr wahrscheinlich. Ja.
Gefragt bei denen und da bin ich so ein bisschen zurückgeschreckt. Moment,
Okay.
wir machen jetzt hier so quasi die Ausbildung für eure Leute und soll was dafür zahlen. Ich hätte das an die Umwelt gedacht. Aber gut, ich meine, na gut, vielleicht kann man nochmal wieder nachfragen, wenn jemand das hört von der SAP, kann ich gerne nochmal anrufen oder mich nochmal anmailen. Und wenn das anders ist, gerne können wir drüber sprechen. Ja, okay, dann gut, ein bisschen IT-affin sollte man zumindest sein. Das nehmen wir mit als Controller. Ne? Das brauche ich
Genau.
in meinen Zeiten nicht. Okay, wie sieht es aus so mit fachlichen Anforderungen? Sind wir wieder bei dem Thema, muss man ein Hochschulstudium mitbringen? Bachelor, Master, Fachhochschule, Uni, ist das egal?
Das war halt schon in den Stellenanzeigen, die ich ausgewählt habe, schon so, dass es primär schon im akademischen Bereich angesiedelt war, dass sie nicht nur eine Ausbildung, sondern wirklich mit dem Studium. Und das hat man auch gesehen, dass es teilweise auch von der Größe des Unternehmens einfach abhängig war, wie tief oder ob es ein Masterstudium zum Beispiel sein soll. Und zum Beispiel bei einer Ausbildung, dass halt bei einem kleineren Unternehmen eher gefragt ist.
Ja, gut, das hatten wir eben schon drüber gesprochen. Wie sieht es mit persönlichen Anforderungen aus? Also so vor 20, 30 Jahren waren ja die ersten so Controller, 30, 40 Jahre her, die ersten Controller, kam meistens aus dem Rechnungswesen, ne? Da kommt ja auch so noch ein bisschen dieses Image, das ist jetzt glücklicherweise direkt mit Erbsenzähler und so. Und das waren ja auch immer so die Typen, die weder mit Kunden konnten und auch noch nicht mit anderen Mitarbeitern, deswegen haben die da gesessen und Rechnungswesen gemacht. Ne? Damit kommt man aber heute als Controller nicht mehr durch, ne, oder?
Nee, das hat sich natürlich auch ganz verändert. Also einfach, dass man halt viel mehr auch in diesen sozialen Aspekten Punkte sammeln muss. Ja, mit Führungsqualitäten und sowas sollte natürlich auch dabei eine Rolle spielen.
Aber mittlerweile ganz schön große Anforderungskanal.
Ja, das auf jeden Fall, ja.
Verdienen dann Controller auch genug, aber das haben sie nicht mit untersucht, ne?
Nee, genau, das hatte ich jetzt nicht, weil es einfach zu selten einfach angegeben worden ist.
Okay. Gibt es noch Unterschiede in der Branche? Das haben sie, glaube ich, auch mit untersucht, ne? So Industrie, sag ich jetzt mal, versus Dienstleistung.
Genau, also beim Risikokontroller war es natürlich so, dass halt sehr viele Ausschreibungen aus dem Bankensektor waren. Und natürlich gibt es auch in in den Branchen allgemein schon Varianzen zu sehen, also wo es Schwerpunkte gibt.
Okay. Ja, gut. Wir machen eine Veröffentlichung draus, ne? Aus dem Beitrag.
Ja.
Ne? Oder Sie sind dabei oder wie auch immer. Und dann wollen wir hoffen, dass dann die Nachwelt das dann auch nochmal in einer Fachzeitschrift alles nachlesen kann. Also ich hoffe da auch, dass es wird. Wir sind noch nicht ganz am Ende. Ich gucke noch mal kurz auf die Uhr, aber wir müssen noch ganz kurz zum Schluss drüber sprechen, weil ich darf ja verraten, dass Sie in Mönchengladbach geboren sind. Und deswegen weiß ich auch, dass Sie Anhänger der richtigen Borussia da vom Niederrhein sind, so wie ich ja auch. Wir haben jetzt Ende April 24. Saisonendspurt ist da. Steigt Gladbach noch ab?
Nein, auf keinen Fall. Auf keinen Fall. Die schaffen es noch. Ich denke, Köln hat es am letzten Wochenende besiegelt, dass sie es sind.
Ja, gut, die waren, das fand ich sowieso. Also ich, mir tut mir ein bisschen leid übrigens, dass sie absteigen, weil ich finde, das haben wir kein Derby mehr. Aber das ist ja gut, über die wollen wir jetzt gar nicht sprechen. Was macht Sie denn so sicher, dass Gladbach die Klasse hält?
Gibt so viele, die schlechter sind.
Ja, genau. Okay, also das unterschreibe ich so. Das ist, glaube ich, die ganz große Hoffnung, ne? Gucken wir noch ein bisschen in die Zukunft. Also unterstellen wir mal, die halten die Klasse, was ich allerdings auch glaube, weil sie schon fast so viele Punkte haben. Wie sehen Sie dann die Zukunft so nächstes Jahr und darüber hinaus?
Wird, glaube ich, schwierig. Also mit neuen Spielern, also da müsst ihr natürlich auch mal vernünftig, also Kaderplanung, denke ich, ist da ein großes Stichwort. Weiß nicht, ob der Seoane da der richtige Trainer auch ist. Da hat noch nicht so richtig gematcht mit allem. Ich denke, da muss sich auf jeden Fall einiges verändern, dass der Kader da zusammen stimmig aufgestellt wird.
Der Kader schwimmt ja so die letzten Jahre so ähnlich vor sich hin, sage ich jetzt mal, auch wenn der ein oder andere Spieler, und es gab ja einen Schnitt vor einem Jahr, aber jetzt habe ich so ein bisschen so in Erinnerung, dass die letzten 3, 4 Jahre ja jedes Mal ein neuer Trainer da war, ne? Man hat mal ausprobiert, ich meine, gut, Sie meinen jetzt auch, ein Trainerwechsel ist wieder angesagt, höre ich so ein bisschen so raus.
Also tendenziell bin ich nicht dafür, dass man so schnell wie Bayern zum Beispiel die Trainer wechseln sollte.
Sehr gut.
Aber also ist jetzt nur meine persönliche Empfehlung. Ich finde, dass er nicht zu Borussia Mönchengladbach passt.
Okay. Ja gut, dann wollen wir es damit beenden, Frau Rosen, und hoffen zumindest wir beide hoffen, dass dass unser Borussia auch nächstes Jahr wieder in der Bundesliga spielt und dann auch eine gute Rolle spielt. Ja, dann sage ich vielen Dank, dass Sie mitgemacht haben beim Interview und wünsche Ihnen für die Zukunft alles Gute.
Vielen Dank für die Zeit. Ihnen auch. Danke.